wieder da. Endlich gibt's was Neues, das ist wunderbar. Smütech, Trends und Technik satt. Endlich neuer Podcast, der einfach alles hat. Endlich neuer Podcast, der einfach alles hat.
Schulze, IT-Schulung und Dienstleistungen. Dein Spezialist für Audioanleitungen, Schulung, Fernwartung und Fritzbox-Optimierung. Mehr Infos findest du auf www.schulze-graben.de. Und hier ist euer Gastgeber, Joachim Schulze, Master of Business Administration, JAWS Certified, IT-Trainer für Blinde und Sehbehinderte.
Hallo und herzlich willkommen heute wieder einmal zu einer F-Folge im Smütech. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn wir wieder einen interessanten Gast hier vors Mikrofon bekommen. Und ihr hört schon, klingt ein bisschen anders. Das ist nicht, ja, mein Büro. Und es ist, obwohl es vom Raumklang fast passen würde, auch nicht unser Wohn-Ess-Bereich, wo Carina und ich manchmal gemeinsame Folgen aufzeichnen. Nein, wir sind heute ganz, 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 ganz weit ab vom heimischen Herd, naja, genauer gesagt 70 Kilometer, nämlich in Chemnitz. Und zwar bei der Firma Optilec. Und da haben wir heute den René Ludwig hier zu Gast. Und ja, Sie sind Mitarbeiter der Firma Optilec, Herr Ludwig. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ja, das machen wir doch gerne.
Erzählen Sie doch mal ganz kurz, Sie arbeiten bei der Firma Optilec in welcher Funktion? Wir beide haben natürlich viel miteinander zu tun, aber es ist ja für unsere Hörer auch ganz interessant.
Also ich sage immer, ich habe sehr viele Funktionen. Also ich mache für unsere Niederlassung Ost, die sich hier bei uns in Chemnitz befindet, mache ich organisatorische Sachen, wie zum Beispiel Termine und so weiter. Auch Außendienst, was Braille, Arbeitsplätze oder auch Versorgung über die Krankenkasse betrifft. Ich mache aber auch den Support für unsere Braille-Produkte und Software deutschlandweit. Und ich mache noch für die Software-Seite vom Vespero Unternehmen, also wo Freedom Scientific dazugehört, den Händler-Support für JAWS für Deutschland mit einem Kollegen zusammen und auch teilweise die Lokalisierung, also die Übersetzung für neue Funktionen. Wie gesagt, mit einem anderen Kollegen zusammen, wir teilen uns da ein bisschen rein.
Ja, und da haben jetzt unsere Hörer auch schon gemerkt, wo sich dann immer wieder unsere Wege kreuzen und kreuzen im positivsten Sinne. Denn ich freue mich immer ganz besonders, wenn wir mal wieder miteinander zu tun haben. Und ja, das ist auch immer ein sehr früchtetragendes Zusammenarbeiten und Ideen ergänzen, sage ich mal. Also geht's mir da immer. Und heute wollen wir uns also mal ein Produkt anschauen, das jetzt ganz neu auf den Markt kommt, nämlich die Focus 640. Wir wollen ein bisschen ja, über das sprechen, was die Lizenzpolitikänderungen bei JAWS gebracht haben und ja, was es damit auch auf sich hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da können wir von keinem bessere Infos bekommen als von einem echten Insider wie Ihnen. Und darum freut es mich ganz besonders, heute hier sein zu dürfen. Ja, man glaubt es nicht, die Focus fünfte Generation, die uns jetzt lange begleitet hat und die ja viele von euch auch zu Hause stehen haben, teilweise auch über uns vermittelt. Das geht dann immer über die Firma Optilec. Ist natürlich eine ganz interessante Sache, denn sie hat halt einfach einen großen Marktanteil. Und jetzt kommt also eine neue Braillezeile, die Focus 640. Warum denn jetzt ausgerechnet 640? Meine Frau hat vorher gefragt, ja, wie ist das? Hat die dann 640 Braille-Module? Und ich habe mir so gedacht, ja, wäre eigentlich mal was ganz Interessantes. Aber nein, nein, sie ist ja sogar leichter geworden. Wissen Sie, warum die Zeile jetzt...
Ich leite es eigentlich für mich selbst ab oder nee, ich weiß es eigentlich genau, dass es der Vorgänger wurde ja auch fünfte Generation genannt und auf die fünfte Generation folgt halt die sechste Generation, deswegen die 6 und die 40, weil wir die 40er Braillezeile haben. Bei der 80er sind wir immer noch bei der fünften Generation und wenn dann eine nächste kommt, dann wird es wahrscheinlich eher eine kleinere, aber steht alles noch nicht so ganz fest. Auf jeden Fall deswegen 640.
Okay, ganz wichtige Info gerade, die Sie uns da gegeben haben, die neue Braillezeile ist eine 40er Braillezeile und es gibt sie noch nicht als 80er Braillezeile. Das heißt, die Focus 680 ist erstmal auch gar nicht geplant.
Also mir ist bis jetzt nichts bekannt, dass die jetzt schon irgendwie gebaut oder entwickelt wird. Ich bin aber jetzt natürlich auch, ich bin zwar, wie Sie schon sagen, Insider, aber ganz so Insider auch nicht. Aber im Prinzip das, was an der Zeile hier neu ist, ist eigentlich viel, betrifft viel die Notizfunktion und so weiter. Und würde jetzt bei der 80er nicht so ins Gewicht fallen, zumal es, muss man auch sagen, und das werden alle Hersteller Ihnen bestätigen, die 80er-Zeilen zurückgehen, weil die Leute halt immer mehr mobil sein wollen und deswegen werden mehr 40er verkauft und der Verkauf von 80er-Zeilen geht schon ein Stück weit in den letzten Jahren zurück. Deswegen gibt es auch Firmen wie zum Beispiel Jungenwehr oder so, die komplett mit 80ern aufgehört haben.
Ja, verstehe ich absolut. Also ich persönlich wurde vom Integrationsamt bei meiner letzten Lizenzbeantragung ganz blöd angeguckt, so nach dem Motto, ja wie, Herr Schulze, nehmen Sie doch eine 80er-Zeile, die brauchen Sie doch ganz bestimmt. Sag ich, nee, ich wüsste nicht, was ich mit der anfangen soll. Also ich sehe das schon auch, also bei mir selbst, ich habe immer mit 40er-Zeile gearbeitet und ja, ist natürlich klar, man richtet sich letztlich nach dem Trend, der am Markt vorgegeben ist und ja, wenn der Markt etwas einfach, ein Produkt einfach nicht nimmt und einfach nicht möchte, dann ja, hört man natürlich irgendwann auf, es zu produzieren. Jetzt kommen wir doch gleich mal ja, in medias res. Die Zeile, wenn man sie sich so auf den ersten Blick ansieht, ich darf noch mal kurz, dann muss ich sagen, ich hatte sie vorher schon mal in der Hand. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert, aber eigentlich sieht das immer noch ganz klassisch aus wie eine Fokusprallzeile. Also ich habe die jetzt vor mir und ja, also ich habe ganz klassisch immer noch meine 8 Brailltasten obendrauf, also über den Modulen und über dem Cursor-Routing. Die liegen ganz genau so perfekt zur Hand, wie es bei der 5. Generation auch war. Dazwischen habe ich den Menüknopf, der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und über dem Menüknopf, da wächst jetzt ein kleiner Höcker oder man könnte natürlich auch sagen, ja, ein Kreis. Was hat es denn mit dem auf sich, Herr Ludwig?
Also nochmal ganz kurz zur 80er. Die Produktion wird natürlich nicht eingestellt, sondern es wird die 5. Generation der 80er weiter produziert. Also bloß nochmal zum Verständnis.
Okay, gut.
Genau, und dieser Knubbel da über der Menütaste, das ist ein NFC-Chip, der verschiedene Funktionen bekommen wird, die im Moment in der Software noch nicht drin sind. Zum Beispiel eine sehr nützliche wird sein, dass man, wie Sie das vielleicht von Kopfhörern, von AirPods oder so kennen, wenn man die Zeile dann in die Nähe des Smartphones bewegt, kommt dann automatisch ein Pop-up-Dialog und eine Kopplungsanfrage und man kann dann sozusagen die Zeile koppeln, weil ich weiß ja nicht, das werden Sie auch wissen, Herr Schulze, es kommen öfters mal Anrufe, dann versuchen die Leute das über die Bluetooth-Einstellungen zu koppeln und das funktioniert dann nicht und dann ist der Frust groß. Mhm. Das würde man damit dann komplett sozusagen erschlagen, weil das dann automatisch passiert.
Ich wollte jetzt gerade sagen, also das, was Sie mir hier gerade erzählen, das ist ja eigentlich die, ich nenne es jetzt mal ganz ehrlich, die Produktneuerung, die für ganz viele Menschen, gerade die eben große Schwierigkeiten mit der Touchscreen-Bedienung haben, ist das ja eigentlich der klassische Gamechanger. Ne? Weil ich meine, wie soll ich denn jetzt mich erstmal durch die Bluetooth-Einstellungen quälen? Sehenden habe ich vielleicht jetzt auch gerade keinen zur Hand. Dann geht es ja gar nicht anders. Also ich brauche irgendeine Möglichkeit, das Ding schnell zu koppeln. Und da sind ja die AirPods eigentlich, ihr habt ein Paradebeispiel. Und wenn die Focus das genauso können wird, dann ist das ja erstmal eine richtig coole Sache.
Genau, weiterhin wird das Ding auch noch mehr andere Funktionen haben. Zum Beispiel, dass man da mit einem entsprechenden Gegenpart als Lehrer den internen Speicher schnell wieder deaktivieren kann oder aktivieren für damit man nicht spickt sozusagen. Mhm. Also da gibt es schon noch so einige Ideen, die man damit dann umsetzen kann.
Okay, dann gehen wir mal weiter zum Äußeren. Wir haben die 40 Cursor-Routing-Tasten und drunter die 40 Braille-Module. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Sehen auch ehrlich gesagt genauso aus wie früher. Also ich bin ja persönlich ein Mensch, ich ja, es gibt Leute, die sagen immer, Braille Schriftbild ist mir das Allerwichtigste, was es gibt. Ich persönlich sage immer, ja, Schriftbild macht was aus, aber am Ende muss halt das Gesamtkonzept passen. Und ich sage immer, die Focus hat nicht das härteste und auch sicher nicht das allerstabilste Schriftbild. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, das hat sich auch bei der sechsten Generation für mich nicht geändert. Wie erleben Sie das?
Also die Module wurden weiterentwickelt. Das ist offiziell sozusagen von also bekannt gegeben worden. Mhm. Dadurch, dass die Zeile jetzt natürlich erst auf den Markt kommt, wird sich dann zeigen. Aber wir hatten ja bei der Focus 5, vor allen Dingen in den ersten zwei, drei Jahren, da einige Qualitätsprobleme. Da sollten wir, also ich gehe mal fest davon aus, dass das jetzt mit der sechsten Generation da einiges gemacht wurde, dass das nicht, dass da keine Probleme wieder auftreten in dem Maße. Was natürlich so generell der Fall ist, ist, dass Braillezeilen, die immer flacher geworden sind, egal von welchen Hersteller, dass die jetzt nicht mehr 10 Jahre halten, sondern meistens schon, ja, nach, keine Ahnung, 3, 4 Jahren spätestens mal zur Reinigung müssen, je nachdem auch natürlich, wie man damit umgegangen ist.
Genau, und also das ist auch immer so eine Sache, ich vergleiche das immer gerne, wenn Kunden mich fragen, sage ich immer gerne, mit dem Auto musst du zum Kundendienst und wir haben halt unsere Braillezeilen jeden Tag im Einsatz. Da können wir nicht erwarten, wenn wir sie ständig verwenden, dass die ein Leben lang uns begleiten. Das können sie nicht leisten. Gut, wenn wir weiter gucken, die Front hat sich, wir müssen noch kurz bei links und rechts neben den Modulen bleiben, das hat sich nämlich auch verändert. Die Rockerbars und die, nee, waren das die Modus. Rockerbars und die Modus, genau, sind jetzt zwei Steuerkreuzen gewichen, die in 4 Richtungen zu bewegen sind. Macht das irgendeinen Sinn? Denn tatsächlich, ja, konnte ich das ja theoretisch zumindest rauf, runter mit den Rockerbars auch schon machen.
Genau, also die sind auch jetzt nicht, die doppeln jetzt nicht die Kipptasten an der Front, sondern sie ersetzen auch die Auswahltasten. Das heißt, also man hatte ja an der Front bei der alten Focus, bei der eine 5. Generation, links und rechts, so kurz vor der Mitte, eine Auswahltaste, wo man mit der rechten meistens was bestätigen konnte und mit der linken konnte man zum Beispiel das interne Menü verlassen. Die wurden auch für die automatische Weiterbewegen-Funktion von JAWS benutzt. Das nimmt aber wahrscheinlich kaum jemand. Nee. Und die sind jetzt sozusagen auch die linke und rechte Taste von diesen 4-Wege-Navigationstasten, die jetzt oben drauf sind. Ah. Das Hoch und Runter ist immer noch auch in Dokumenten die Funktion, die man hatte sozusagen, wo man dann zwischen
Zeilenweise
und so weiter oder auch dieser Listenmodus und der andere Modus, wo man halt entscheiden kann, ob man da mit Tab oder Shift-Tab drücken will oder genau. Also die haben trotzdem noch teilweise die Funktion, wie sie hatten und die Auswahltasten, die vorne jetzt weg sind, werden über die je nach Kontext dann auch ersetzt.
Super. Dann gucken wir mal weiter an die linke Seite. Etwas, das mir wahnsinnig gut gefällt, der Ausschalter und Einschalter. Na, das ist jetzt endlich mal ein richtiger ausgewachsener Knopf. Ja, da hat man jetzt nicht mehr dieses, ich möchte schon fast sagen, etwas fragile Konstrukt. Da ist man ja manchmal ein bisschen schief hingekommen und das 3, 4, 5 Mal und dann war der eigentlich mehr oder minder ab oder hat einfach kaum noch reagiert. Und das, finde ich, hat man jetzt sehr gut gelöst, denn man muss hier schon wirklich kräftig draufdrücken, damit die Focus sich aktiviert und dann zeigt sie auch sofort ihren Akkustand an, also ganz so, wie man es auch von der Focus kennt und mag. Dann haben wir natürlich links daneben den USB-Anschluss, so wie das auch sein soll. USB-C nehme ich an, da hat sich nichts geändert.
Nee.
Genau. Was natürlich ganz interessant ist, ich drücke jetzt gerade lange drauf und sehe, ich muss wesentlich länger drauf drücken als bei der 5. Generation, bis sie sich bequemt, sich auszuschalten. Glaube ich, ist auch so ein Stück weit dem geschuldet, dass sie vielleicht vielen Leuten einfach zu schnell ausgegangen ist, oder?
Das kann sein, ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen. Okay. Aber
Was mir auch gut gefällt, rechts hat man die Zeile, das waren ja immer bei der fünften Generation diese Gummipuffer, die hat man gelassen, aber man hat sie sehr viel angenehmer gemacht, dass im Prinzip die nicht mehr mit diesen Laschen sozusagen sind, die dann doch relativ starr sind. Ich habe nämlich da immer das Problem bei meiner, bei mir liegt da immer der Mittelhandknochen so drauf im Endeffekt. Das ist einfach von meinem Arbeitsplatz, von der Ergonomie nicht anders machbar. Und ich habe mir damit wirklich schon eine von diesen Aufhängungen bei meiner aktuellen fünften Generation durchgescheuert über die Jahre. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das hätte gar nicht sein müssen. Und ja, da sind wir auch gleich wieder bei dem Thema. Die darf jetzt dann eben mal zum Kundendienst. Aber das gehört halt einfach auch dazu. Finde ich aber schön, dass man das hier besser gemacht hat. Ja, dann kommen wir mal zur Vorderseite. Und ich glaube, hier hat man die richtig großen Veränderungen, denn man hat natürlich links und rechts ja Daumentasten, immer noch die Lesetasten, ganz klar. Die Ecken sind ein bisschen deutlicher, also die, wie soll ich das beschreiben, die Abstufung zur Leiste, wo die Tasten sitzen, ist ein bisschen deutlicher geworden, finde ich sehr schön. Dann daneben, ja, wie heißen die eigentlich? Wenn das andere die Rockerbars sind, wie heißen die? Also mit denen wir auch rauf und runter gehen.
Kipptasten.
Wunderbar. Das klingt gut. Sie kippen am Daumen vorbei.
Genau. Das ist immer noch so, dass die linke die Pfeil, also den Cursor mitnimmt und die rechte nur die Zeile hoch und runter bewegt.
Genau, richtig. Das ist ja auch so eine ganz coole Funktion bei der Focus, die man eigentlich, wenn man Focus-Nutzer ist, kennt und liebt. Denn das ist halt sehr schön, wenn ich mal eben nicht den Pfeil mitnehmen will, dann kann ich eben auch mal schnell nur mit der Zeile runter. Oder wenn ich den Pfeil mitnehmen will, das ist zum Beispiel was, was ich sehr gerne mache, dann gehe ich die ersten 40 Zeichen immer mit der Lesetaste runter und nehme dann im Endeffekt die Pfeiltasten mit runter. Hat für mich den Vorteil, dass ich meinen Cursor dann schon mal in der richtigen Zeile habe. Also das ist so eine Sache, ja, ist halt der jahrzehntelange Fokusnutzer. Ne? Genau. Dann, wenn wir weitergehen, stellt der eine oder andere fest, nach den Kipptasten ist erstmal Feierabend, denn da kommt Plaste, Fantaste. Das heißt, die Umschalttasten sind unten weggefallen, die liegen nicht mehr am Daumen. Wir haben dann noch eine Taste in der Mitte unter der Leertaste. Was macht die denn?
Die hat noch keine spezielle Funktion bekommen. Die soll, oder ich glaube, im Moment ist in JAWS so belegt, dass sie zum Cursor geht, aber bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Wie gesagt, diese Taste ist noch
vakant.
Die ist noch, genau, die wird noch, da wird noch irgendeine coole Funktion dafür gesucht, sage ich jetzt mal.
Was man jetzt gemacht hat mit den Umschalttasten, die sind natürlich nicht weggefallen, sondern man hat sie links und rechts von der Leertaste platziert. Und ganz ehrlich gesagt, das finde ich richtig cool. Ja, weil das geht, also gut, ich bin jetzt jemand, ich schreibe sowieso eigentlich immer mit Punkt 7 groß. Von daher tut mir das jetzt nicht so ganz weh, sage ich mal. Auf der Braillezeile brauche ich jetzt eine Umschalttaste nicht unbedingt. Aber wenn das ein Thema ist, dann muss ich doch sagen, oder am iPhone, wenn ich in Vollschrift schreibe, ganz normal mit Punkt 4.6, aber da muss ich doch sagen, ja, es ist halt schon besser da, als immer runtergreifen zu müssen und dann wieder die Taste erst zur Hand zu haben, als wenn ich eigentlich nur den Daumen ja noch nur ein kleines Stückchen sliden lassen muss und dann ist der sofort da, wo er hin soll. Ja, und dann haben Sie vorher schon angesprochen, Herr Ludwig, ganz revolutionär erneuert wurde die Notizfunktion. Was ist denn mit der Notizfunktion passiert? Was hat man da gemacht?
Ja, also ich würde eher von Evolution sprechen, aber die Notizfunktion hat halt dadurch, dass die ganze Zeile jetzt einen potenteren Prozessor gekriegt hat, hat die Notizfunktion jetzt die Braille-Übersetzungstabellen dazu bekommen. Mhm. Sodass man auch Kurzschrift sozusagen aus- und eingeben kann. Das ist noch nicht auf dem Punkt, wo wir es in Deutschland gerne hätten, weil RTFC ist noch nicht drin, sondern LibLouis, was ja zumindest für die Ausgabe aber erstmal vollkommen in Ordnung ist. Es ist wie bei allen aktuellen Produkten so, und das war ja auch bei der Focus 5, der Softwareentwicklungszyklus ging ja eigentlich bis noch vor kurzem, also gar nicht so lange her, dass die Funktion dann halt auch nach und nach durch Software-Updates erweitert werden. Und da wird hier in der Richtung garantiert dann noch was passieren, wenn man die Zeile hat und wenn dann halt nach und nach noch Funktionen dazukommen.
Ich denke, das ist ein Punkt, den muss man sehen. Der ist natürlich inzwischen auch in der Braille-Zeilenwelt angekommen. Ohne Software-Updates geht heute einfach gar nichts mehr. Ne? Also das ist einfach so, hardware-technisch sind gewisse Grundvoraussetzungen geschaffen und der Rest muss dann einfach über die Software passieren. Ja, das klingt erstmal hochinteressant, was die Hardware-Seite angeht. Ja, und Software, da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Thema, nämlich HID-Support, das heißt Human Interface Device, wenn ich das, glaube ich, recht im Kopf habe. Da haben wir am Freitag vor einer Weile mal im Smütek drüber gehört, als der Herr Friehoff bei uns im Interview war. Ja, denn das MyKey Pro kann das auch, aber natürlich pennen die Jungs und Mädels von Vispero weiß Gott nicht, denn umsonst wird man einfach nicht Weltmarktführer. Da muss man schon was tun für und das ist ganz klar, denn die Focus kann jetzt auch HID-Support. Und was ich persönlich ganz, ganz toll finde, es kann nicht nur die neue 640, hätte ich beinahe schon wieder sechste Generation gesagt, aber das machen wir ja nicht, kann nicht nur die neue 640, sondern auch für die fünfte Generation gibt es ein Firmware-Update und das finde ich persönlich schon richtig ordentlich, dass man hier sagt, hey, man nimmt einfach noch die ganzen Bestandskunden mit. Erklären Sie unseren Hörern, die vielleicht die vergangene Folge nicht so mitgekriegt haben, was ist denn der große Vorteil, wenn die Braillezeile jetzt HID unterstützt?
Also der Vorteil von HID ist einfach, dass die Geräte, die HID unterstützen, keine Treiber brauchen. Die werden von jedem Betriebssystem automatisch eingebunden. Man hat das im Prinzip seit Jahren schon mit Tastaturen und Mäusen. Und dann merkt man das ja auch, wenn man eine Tastatur kauft. Die steckt man einfach an. Okay, bei manchen ist noch irgendwelche Software dabei. Die ist aber eigentlich meistens nur
dekorativ.
Genau, irgendwas, was, wenn man das installiert, was eher das Ganze schlechter macht als besser. Und bei Braillezeilen war es halt auch so, wobei jetzt das jetzt nicht die erste HID-Zeile ist, aber da wurde sich dann irgendwann mal drauf geeinigt, auch hier einen HID-Standard zu entwickeln. Das haben die ganzen Braillehersteller zusammen gemacht, sodass sozusagen jedes Betriebssystem, wenn so eine Zeile angeschlossen wird, die über das HID-Protokoll funktioniert, erstmal grundsätzlich eine Funktions- und eine Tastenbelegung zur Verfügung stellt, die bei allen Zeilen passt. Und das führt halt dazu, dass man keinen extra Treiber mehr installieren muss.
Spielt für JAWS-Nutzer, denke ich, jetzt erstmal keine große Rolle, weil da wird sich wahrscheinlich nicht groß was ändern.
Nö, also bei JAWS kann man, und das ist jetzt bei mehreren Braillezeilen so, auch bei denen von Humanware, die kann man im Moment dann über die alte oder die neue Variante benutzen, also über HID oder auch über die herkömmliche Weise. Also wenn ich jetzt eine neue Fokuszeile hier anschließe, hat JAWS automatisch den HID-Treiber in den aktuellen Versionen drin und dann heißt das sozusagen, dass er dann die Zeilen automatisch erkennt. Ich kann auch dann irgendeine andere Zeile mal anschließen, ohne dass ich jetzt wie früher die neue installieren muss oder hinzufügen oder die Standardbraillezeile ändern oder so. Das sollte jetzt eigentlich alles soweit funktionieren. Es gibt immer mal noch Ausnahmen, wo man das dann doch nochmal, also keine Ahnung, JAWS neu starten muss oder so. Mhm. Vor allen Dingen eben, wenn es nicht HID ist. Mhm. Aber mit dem HID-Treiber ist dann eigentlich alles erschlagen sozusagen.
Ganz tolle Sache, muss ich ehrlich sagen, weil das dürfte ja auch dann ein bisschen diese Abstürze lindern, wie ich sie sehr häufig erlebe, muss ich sagen. Wenn eben die Zeile schnell mal aus dem Schlafmodus aufwacht und JAWS nicht rechtzeitig mitkommt und sich dann im Endeffekt aufhängt, einfriert, wie auch immer, oder tatsächlich eben auch die Zeile JAWS zum Absturz bringen. Ich denke, das müsste ja dann alles mit HID eigentlich ein Stück weit besser werden.
Das sollte durchaus so sein. Also ich kann es jetzt bei meiner Zeile nicht so sehr bestätigen. Ich mache eigentlich auch den absoluten Härtetest, weil ich hier in meinem Büro zu Hause sozusagen den Privatrechner und den Firmenrechner über ein Tastatur KVM, also über so einen Tastaturswitch, dann tatsächlich auch noch so gefühlte 30 Mal am Tag oder 20 Mal am Tag, je nachdem, mal hin und her schalte. Und
genau.
Dann muss die Zeile sich immer bei jedem Rechner, bei dem einen abmelden und bei dem anderen wieder anmelden.
Ja.
Und das funktioniert eigentlich recht gut.
Und das machen Sie über einen HID-Modus dann
im Endeffekt.
Super, ja klar, das erklärt. Also ist ja das, was eigentlich jeder sagt, dessen Zeilen das unterstützen. Humanware kann das ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Die waren, glaube ich, somit die ersten. Richtig,
mit
also dieses
Mantis und der BIX-Serie.
Genau. Genau, richtig. Also da muss man klar sagen, da hat Focus jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber sie haben halt einfach aufgeschlossen und eine wichtige Funktion implementiert. Ja, und damit sieht man auch ganz klar wieder, wer eine Focus 5G hat, der braucht jetzt nicht auf die 640 zu wechseln, aber bei wem es Zeit für eine neue Zeile wird, der wird auf jeden Fall mit der Focus 640 sicherlich kein Downgrade erleben, sondern ganz im Gegenteil eher noch einige tolle Verbesserungen dazu bekommen. Und Sie haben im Vorgespräch ein ganz tolles Wort gebraucht, das eigentlich ein bisschen aus der Autoindustrie stammt. Es ist eigentlich eine Modellpflege und das hat mir sehr gut gefallen. Das bedeutet für mich weniger, dass man hier nichts in die Entwicklung gesteckt hat, sondern ganz im Gegenteil, dass man versucht hat, das, was gut funktioniert hat, mitzunehmen.
Ja, es ist ja auch bei Braillezeilen, wie auch bei Smartphones, wenn ich jetzt den Apple-Event, der uns voraus ist, wieder ohne den vorwegzunehmen, ist es auch hier so, dass es ja die wesentlichen Sachen wurden erfunden, ausprobiert. Manche haben sich bewährt, manche nicht. Dann gibt es halt einen Punkt, wo man dann sagt, okay, wir können das verbessern und jenes verbessern, aber wir können jetzt nicht das Rad nochmal komplett neu erfinden.
Genau. Und damit haben wir auf jeden Fall ein ganz tolles neues Produkt, das uns blinden Nutzern zur Verfügung steht, das wir über die Krankenkassen beziehen können oder eben auch über Arbeitgeber, also sprich dann Inklusionsämter und so weiter und so fort. Gerne unterstützen wir, wie ihr es ja auch von uns kennt, bei der Vermittlung dann durch die Firma Optelec. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, den ich eingangs schon angesprochen habe, nämlich ja, die Update-Politik von Vispero hat sich geändert. Für uns Deutsche gar nicht so sehr, oder man muss ja eigentlich sagen, für uns Europäer, denn die Amerikaner haben eigentlich schon lange ihr Abo-Modell und ich hatte so ein bisschen die schwache Hoffnung, dass es doch mal auch nach Deutschland kommt, ja, dass halt auch vielleicht so der eine oder andere, der jetzt immer noch so ein bisschen von Jaws zurückschreckt, ne, dann eher sagt, gut, okay, dann wechsle ich auf ein Abo, dann weiß ich einfach, pro Jahr habe ich einen festen Betrag X, den bezahle ich und gut. Beziehungsweise da kann man es ja sogar auf Monat aufsplitten, was dann für viele Leute natürlich noch interessanter wird. Bei uns hat das ja ein bisschen anders funktioniert. Da ging es vor allem auch um die Sicherstellung des Supports, weil natürlich die Händler am Ende auch vom Support leben müssen. Habe ich das so richtig im Kopf?
Ja, das ist die eine Sache. Und der Support sollte halt auch ein bisschen sozusagen erleichtert werden, weil mit den, sag ich mal, rapiden Updates, die wir sonst so in der Softwareindustrie haben, also was jetzt Windows angeht, was Browser angeht, E-Mail-Clients, auch Office, wird es immer schwieriger, Support für Versionen zu leisten, die 4-5 Jahre alt sind. Und das ist einmal für die Händler schwierig, für uns schwierig und es ist aber auch für die Nutzer schwierig, weil bei den Nutzer bleibt ja dann eigentlich nur hängen. Das geht nicht, ne? Das funktioniert nicht. Und im Zweifel liegt es an JAWS, weil, keine Ahnung, mein sehender Partner kann ja mit dem Office 2010 noch problemlos arbeiten. Und deswegen musste man da schon, wir versuchen das auch immer wieder zu erklären, gucken, dass damit das für alle auch noch einigermaßen funktioniert, die Versionen aktueller gehalten werden müssen. Ne? Wir sind jetzt bei 2026. Alles, was unter 2023 noch auf bei irgendwelchen Nutzern ist, also die Lizenz sozusagen, also 2022 und kleiner, muss halt neu beschafft werden. Und wenn Updates gemacht werden, sollte man halt zwingend auch im Voraus dann gucken, dass man für die nächsten 1-2 Jahre Ruhe hat. Das ist auch für den Nutzer sinnvoll, weil er dann nicht jedes Mal wieder zum Augenarzt rennen muss und eine Verordnung holen. Und es ist auch sinnvoll, weil er dann eben die beste Nutzererfahrung hat, weil man eben dann nicht mit einer JAWS 2023 und einem Office 365 oder einem Chrome oder einem Firefox, was jetzt aktuell ist, arbeiten muss und einfach dann merkt, das passt nicht zusammen, weil das 2023, wo das JAWS auf den Markt kam oder wo es auf den Rechner auch installiert wurde, noch gar nichts von den neuen Versionen der normalen Anwendungsprogramme wusste und deswegen darauf natürlich auch nicht abgestimmt ist.
Genau, da haben Sie jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es hat sich ja insofern verändert für alle, die das jetzt nicht mehr ganz im Kopf haben, war ja doch letztes Jahr, als wir darüber berichtet haben, über die Änderung der Lizenzpolitik. Es ist ja so, dass man jetzt im Endeffekt nicht mehr Update für Update für Update für Update und ewig nach oben kauft, sondern eben einen sogenannten MTA, einen Maintenance Agreement oder zu Deutsch Wartungsvertrag, ganz altmodisch. Ja, sowas gab es bei uns auch schon lange. Nur halt eben nicht für JAWS kauft, der dann eben 2 Jahre gilt und nicht mehr versionsabhängig 2 Stück. Was natürlich auch ein Stück weit Planbarkeit in die Sache bringt. Denn man weiß einfach gut, man hat 2 Jahre für Betrag X Ruhe und dann ist alles gut. Und in dieser Zeit hat sich natürlich jetzt auch die Update-Frequenz massiv erhöht. Und ich denke, das ist natürlich auch heute mit der rapiden Weiterentwicklung von Windows wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Denn anders ist es eigentlich gar nicht mehr möglich, mitzuhalten mit den Betriebssystemen heute. Erleben Sie das auch so?
Ja, genau. Also ich bin auch teilweise mit in den Entwicklungsteams ein bisschen mit drin, weil ich ja auch die Übersetzung teilweise mitmache. Und da kriegt man halt dann wirklich mit, dass gerade bei den Browsern, wenn ich jetzt Chrome und Edge mir anschaue, da wird ja ständig was gemacht. Man merkt es selber, also bei Edge merkt man es glaube ich eher nicht, weil das geht über Windows Update, aber wenn ich jetzt Chrome oder wenn ich Firefox starte, dann kriege ich fast 2-mal in der Woche oder so einen Update-Dialog zu sehen. Und das ist natürlich, fordert natürlich auch Screenreader-Hersteller heraus, da mithalten zu können. Und deswegen muss dann halt auch hier wieder auf der Seite was angepasst werden, dass es dann halt alles wieder so läuft, wie der Nutzer sich das vorstellt und wie er das kennt.
Jetzt ist es einigen Kunden und mir auch schon passiert, dass es eben auch Updates gab, die halt nicht ganz so sauber gelaufen sind, ja, wo dann eben auch JAWS häufiger abgestürzt ist und. Das hat sich dann für gewöhnlich eigentlich immer mit dem nächsten Update wieder gefixt. Aber es ist natürlich schon was, wo, sage ich jetzt mal, auch klassische Nutzer erstmal drüber stolpern, die jetzt vielleicht auch nicht so technisch affin sind, die dann erstmal sagen, uiuiui, das hatte ich mir jetzt eigentlich so nicht vorgestellt. Ist das auch ein bisschen der jetzt so dichten Update-Frequenz geschuldet, dass da einfach keine Zeit zum Testen bleibt?
Es gibt eigentlich wie immer auch die Tester, die es vorher gab, also eine private Beta-Testgruppe und die immer noch, ich glaube, sogar erweitert wurde. Aber die Zeiten sind natürlich, die Zyklen sind kürzer geworden. Was wir jetzt auch machen, ist so ein sogenanntes Soft-Rollout. Also wenn jetzt ein Update kommt, wie zum Beispiel letzte Woche für August, dann wird es halt so gemacht, dass wenn das Update veröffentlicht wird, dann werden erstmal nur, keine Ahnung, ich glaube 10% der Benutzer das bekommen. Und das wird dann langsam gesteigert, sodass wenn jetzt wirklich irgendwie ein gravierendes Problem auftritt, dass dann die meisten Nutzer sozusagen das noch nicht gleich geladen haben. Das ist auch manchmal, dann kommt dann die Nachfragen, ja, mein Kumpel hat jetzt schon ein Update angeboten gekriegt, ich noch nicht. Woran liegt denn das? Das verstehe ich gar nicht. Das liegt einfach daran, das ist auch bei anderen Softwareherstellern so, dass das eben nicht alle mit einem Umschalten bekommen, sondern dass es über Tage sozusagen dann immer ein bisschen hochgefahren wird, welche Nutzer das Update bekommen. Und auch damit will man halt Probleme, die auftreten, sozusagen erstmal abfangen.
Super. Ist ja bei Apple genau das Gleiche. Also genau. Wie Sie sagen, ne, machen eigentlich alle großen Softwarehersteller, ist eigentlich auch eine Art von Prozessüberwachung, um auch zu gucken, okay, wir machen erstmal eine kleinere Gruppe, gucken, wie läuft das Ganze, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man keine Server überlasten will und. Also gibt es ganz viele Gründe dafür. Also man sieht schon, hier ändert sich viel bei Vispero und das finde ich immer ganz wichtig, das auch anzumerken. Wir haben ja öfter auch Hörer und Kunden, die mal sagen, na, Herr Schulze, wissen Sie, ich will ja kein JAWS, weil die sind ja immer so teuer und die kommen ja gar nicht hinterher. Wenn ich mir da mein NVDA angucke, dann muss ich einfach inzwischen klar sagen, also was die, ja, ich sag mal, Lückenschließung angeht zwischen JAWS und NVDA. Das war lange so, dass NVDA da teilweise wirklich ein bisschen fixer war, ist aber auch eine ganz andere Basis. Aber inzwischen muss man ja ganz fair und ehrlich sagen, also wenn es Probleme mit einem Programm gibt und das wirklich ein Programm ist, was auch genügend Leute nutzen, also gerade WhatsApp ist da immer ein schönes Beispiel, dann kann man davon ausgehen, dass JAWS das eigentlich sehr, sehr, sehr zeitnah mit einem Update wieder gefixt kriegt. Also das bemerke ich als ja doch sehr ausgiebiger Nutzer von beiden Screenreadern eigentlich schon sehr positiv.
Ja, das ist halt auch immer das, was man natürlich, wenn man ein Problem hat erstmal, ist es logisch, dass man das möglichst sofort behoben haben will. Aber ich erkläre es dann halt auch immer. Also wir haben halt dann wirklich, wenn jetzt jemand ein Problem meldet, zum Beispiel, dass irgendwie bestimmte Navigation, also ich hatte jetzt zum Beispiel einen Kunde, der hat halt gesagt, wenn ich absatzweise navigiere, dann sagt er mir auch fälschlicherweise den Dokumententitel mit an, obwohl der ja gar nicht zu dem Text gehört. Gebe ich dann weiter oder es wird sozusagen als Bug, als Fehler erfasst. Mhm. Aber die werden dann natürlich priorisiert. Und wenn da irgendwo ein Absturz ist oder irgendwie zum Beispiel WhatsApp wieder mal komplett ihre Benutzeroberfläche ändern und da muss nachgearbeitet werden, dann das sind ja Tausende von mehr oder weniger Fehlern oder Wünschen oder was auch immer, einfach Supportanfragen, die da reinkommen. Und da muss natürlich dann geguckt werden, wir haben eine bestimmte Anzahl von Entwicklern, was wird zuerst gemacht. Was ist am wichtigsten? Und aber natürlich ist klar, für denjenigen, der das Problem hat, ist seins natürlich immer am wichtigsten. Aber man muss dann halt die Gesamtzahl der Sachen, die auf dem Tisch liegen, die gemacht werden müssen, muss man dann halt durchgucken und muss Prioritäten setzen. Wo gehen wir jetzt zuerst dran und was bleibt einfach noch liegen, weil es vielleicht entweder einen sogenannten Workaround gibt, also ich kann es auch irgendwie anders machen, oder ne, irgendwas anderes einfach wichtiger ist.
Genau. Und da sind wir jetzt auch bei einem Punkt, wo ich persönlich jetzt einfach mal eine Lanze für den Support brechen muss von euch und letztlich auch Vispero, was ja ihr dann seid als ein Unternehmen der Vispero. Es ist natürlich auch so für uns, ich sage jetzt mal, letzte Meile Arbeitenden, die dann eben ganz oft auch weiß Gott wo beim Kunden rumgeistern, um Probleme zu lösen, um Fehler zu finden, ist es einfach auch gar nicht mehr unbedingt möglich, immer sofort alles rauszufinden, ja, wo denn jetzt eigentlich der ja, wirkliche Bug, der wirkliche Fehler liegt für etwas Bestimmtes, weil wir natürlich inzwischen durch die wahnsinnig schnelllebige Windows-Entwicklung, durch die ja auch rasante Entwicklung von Apps und Programmen und nicht zuletzt durch die Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, dass JAWS sich hinterher entwickeln muss. Und ja, im Endeffekt, es ist ja immer ein Hinterher, weil JAWS kann ja nie vorauslaufen, weil Windows hat einfach den viel stärkeren Motor. Ne? Also das ist JAWS, muss am Ende da ein bisschen mitlaufen, es geht nicht anders. Sind wir natürlich wahnsinnig froh, dass es auch solche Leute wie Sie gibt, Herr Ludwig, ne? Wo man dann einfach mal eine Mail hinschreibt, ich habe bei Kunde X dieses und jenes Problem und dann da auch wirklich schon ganz oft super Input kam, wo ich mir gedacht, yo, super, das hat funktioniert. Also ein ganz klassisches Beispiel möchte ich jetzt noch nennen, ohne dass wir jetzt zu sehr in die Technik abgleiten, weil das sicher auch der ein oder andere Hörer miterlebt hat. Ich hatte das Problem, Es kam Ende Juli ein großes Windows-Update und wir hatten da gerade Besuch aus dem Norden. Und ich war da auch nicht so groß auf den Rechner fokussiert und hatte am nächsten Tag eine Schulung und setze mich tatsächlich, weil es ein bisschen knapp war und man noch ein bisschen viel zu tun hatte, 20 Minuten vorher an den Rechner und stelle fest, Mist, mein Fokus läuft nicht mehr. So, dann rattern erstmal die Rädchen. Okay, Ausschlussverfahren, Fehlerprotokoll, Kabel checken, schnell Kabel wechseln. Nein, Kabel war es nicht. Okay, gut. Dann schauen, Zeile ausgewählt bei JAWS und so weiter und so fort. Und ich habe gefummelt. Ich habe es dann erstmal temporär über Bluetooth gelöst. War einfach das Schnellste, was ich machen konnte. Und was glauben Sie, was der Fehler war? Haben Sie eine Idee, Herr Ludwig? Fangfrage.
Ich vermute mal, das wird wohl der Windows Narrator gewesen sein, der sich die Braillezeile geschnappt hat.
Der Kandidat hat 100 Punkte und drum sind wir so dankbar für den Support, den hier Optelec leistet. Genau so ist es. Es war natürlich der Windows Narrator, der im Endeffekt einen
anderen Treiber
installiert hat und der richtig fies ist, weil der grundsätzlich alle Braillezeilen kapert. Also das hat auch nichts mehr mit Übernehmen zu tun, sondern das ist wirklich eine gewaltsame Eroberung. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, dass man, kein Problem, man kann den einfach deinstallieren, das geht alles. Aber auch das ist halt wieder ein bisschen Gefummel. Der Herr Ludwig hatte Urlaub, Herr Schulze hat es dann selbst rausgefunden. Aber es ist halt schon immer eine Sache, wo man wirklich sagen muss, da wird auch die Arbeit immer komplexer im Support, wo man wirklich sagen muss, das ist einfach auch eine Geschichte, was ich den Leuten mal sage, wenn sie mich fragen, ja, wieso haben Sie da keine Zeit, sage ich, wir können nur in unseren Schulungszeitfenstern arbeiten, weil ich einfach ansonsten auch sehr viel mit den, ja, ich sage immer, Drumherum-Tätigkeiten beschäftigt bin, wie eben zum Beispiel Lösen von Supportanfragen, weil das eben, und das ist jetzt ganz egal, ob bei Braillezeilen, bei JAWS oder bei Apple, einfach alles immer diffiziler und komplexer wird. Und da muss man auch sehr viel Zeit in Recherche investieren. Ansonsten ja, hat man am Ende einfach ein Problem. Und wir sind ja da und bestrebt und bemüht, die Probleme von euch zu lösen. Ja, ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, Vispero ist da auf einem guten Weg. JAWS ist da auf einem guten Weg. Jetzt die Frage, die uns natürlich alle interessiert. Gibt es ein JAWS oder wird es ein JAWS 2027 geben?
Ja, es wird ein JAWS 2027 geben. Es wird genauso wie in vorherigen Versionen so sein, dass jetzt nicht mit einem Schlag alle zig neue Features kommen, sondern das wird wieder über die fast monatlichen Updates dann ausgerollt, was halt jetzt auf jeden Fall dazu kommt, was wir auch schon hier und da mal demonstriert haben, ist halt eine KI-Agent-Funktion, die einem halt hilft auf der einen oder anderen Webseite oder in der einen oder anderen Anwendung, wo man nicht weiterkommt, eventuell da mal was anzuklicken oder was sozusagen im Auftrag des Nutzers zu erledigen.
Wow.
Auch die Accounts werden voraussichtlich nach Europa irgendwann kommen. Ob das jetzt im Oktober schon mit dem Release ist, weiß ich noch nicht, weil es muss auch ja natürlich alles DSGVO-konform gemacht werden. Aber wir müssen die einfach einführen, weil die KI-Anbieter wie OpenAI und Claude und wie sie alle heißen, fordern sozusagen bestimmte Altersgrenzen und bestimmte, also sie haben einfach sozusagen an ihre Nutzer Anforderungen, die dann natürlich auch die Firmen, die die Dienste nutzen, auch erfüllen müssen, damit das alles rechtlich sicher ist.
Also das ist ja ein ganz großes Thema. Wir haben da auch schon in einigen Veranstaltungen drüber gesprochen. Es ist ja wirklich das Thema DSGVO-Konformität gerade im Firmenkontext oder im beruflichen Kontext ein ganz großes Thema bei uns in Deutschland. Und wer uns kennt, der weiß, wir nehmen das sehr ernst und die Firma Vispero auch. Wichtig ist da natürlich ganz klar, also Optelec als sozusagen deutsches Unternehmen, wichtig ist da natürlich ganz klar, es muss am Ende irgendwie laufen und wir können es uns natürlich bis zu einem gewissen Grad nicht mehr leisten, auf KI-Funktionen zu verzichten, gerade wenn es eben ums Thema Bildbeschreibungen, Diagramme erfassen und so weiter geht. Ich sage es auch immer ganz bewusst zu den Leuten, also gerade Thema sprechendes Bild ist ja bei Diagrammen sehr beliebt oder auch bei Charts oder anderen grafischen Darstellungen. Das ist natürlich super. Ich muss aber halt immer im Hinterkopf behalten, ich darf das niemals mit sensiblen Daten machen, weil wir haben halt immer noch das Problem, das Zeug geht online und läuft letztlich über OpenAI oder irgendeinen anderen Server, wo das Ganze halt eventuell nicht DSGVO-konform bleibt. Also wenn diese KI-Support-Funktion kommen wird in JAWS, wie wird sie heißen und vor allem, wenn sie kommt, was soll sie dann können?
Den Namen gibt es tatsächlich noch nicht, also es gibt nur Arbeitstitel. Sie wird im Prinzip eine agentische Funktion sein, wie wir jetzt ja auch schon bei bestimmten KI-Anbietern haben, aber sie wird halt im Gegensatz dazu wird sie sozusagen auf den JAWS-Personenkreis, also wer JAWS halt nutzt, zugeschnitten sein. Das heißt, erstes Mal wird es immer sagen, und zwar mit der Stimme, die man auch dann in JAWS, also es wird einen neuen Stimmenkontext geben, dass man sagen kann, ich habe Aussagen der KI-Funktion eine andere Stimme oder ich habe auch die gleiche, das ist völlig egal. Es wird immer sagen, was es macht, also jeden Schritt sozusagen, jeder Schritt wird angesagt. Also wenn ich zum Beispiel eine Webseite habe, wo der Bestellbutton zum Beispiel ausgegraut ist, aber ich habe auch kein richtiges Kontrollfeld, was ich finde, anzuklicken, um die Geschäftsbedingungen zu akzeptieren, bloß mal so als Beispiel.
Super.
Dann kann ich dem halt per Prompt einfach sagen, hier, ich habe hier das und das Problem. Guck mal, dass du das anhakst, dass du den Haken da setzt. Ich will dann aber selber auf Bestellen klicken. Mach nur das, ne? Wenn du das geschafft hast, dann klick auch gleich auf Bestellen. So, und dann sagt er halt jeden Schritt, den er macht, den er tut. Und ich kann dann jederzeit mit der Escape-Taste auch das sofort sozusagen abbrechen, wenn ich jetzt sage, der macht jetzt hier irgendwas oder ich, das will ich jetzt gar nicht, weil es ja immer auch noch bei KI Situationen gibt, wo es vielleicht mal irgendwas falsch versteht oder falsch macht, dann habe ich immer die Möglichkeit, das abzubrechen und ich kriege sozusagen jeden Schritt erklärt. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie was selber vielleicht, weil ich nicht so viel Erfahrung habe, ich bin auf einer Seite, die zum Beispiel, wo ich ein Browser-Update laden soll, weil irgendeine E-Mail mir das gesagt hat und die KI erkennt dann, dass das ein Phishing ist, dann wird die auch sozusagen entsprechend reagieren und sagen, aus dem den Grund mache ich das jetzt nicht oder kann es nicht machen oder solltest du das nicht machen? Also es wird halt alles sehr verbalisiert dargestellt und es soll im Prinzip diese Situation die Leute weiterbringen, wenn man halt irgendwo in einer Anwendung oder auf einer Webseite, also es geht auch mit Apps, wo man irgendwo steckt, gerade niemanden Sehenden zur Verfügung hat, der da mal einen Mausklick machen kann oder der sich das angucken kann, dass man dann einfach das mit dieser agentischen KI-Funktion sozusagen löst.
Wirklich, wirklich eine revolutionäre Funktion. Freue ich mich schon total auf den Test. Also Sie dürfen mir unbedingt eine E-Mail schicken, wenn es soweit ist. Freuen sich auch unsere Hörer dann. Werden wir auf jeden Fall in den Montagsveranstaltungen testen, diese Funktion, gar keine Frage. Denn da kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Punkt, den ich einfach noch fragen muss. Denn das Thema agentisches Browsing ist ja etwas, dem wir sehr, sehr, sehr vorsichtig gegenüberstehen, weil es natürlich zwei Punkte gibt, die ganz, ganz, ganz schwierig sind aktuell. Punkt 1, wir haben immer einen Account, über den das Ganze läuft, aber diese Accounts sind, und das ist immer die Aussage der Betreiber, nicht hacking-sicher. Und das bringt uns natürlich in eine sehr kompromittierende Lage unter Umständen mit einem agentischen Browser. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn so ein agentischer Browser richtig übernommen wird, dann kommt der am Ende plus minus an alles, was sich bei mir so auf dem System rumtreibt. Und das ist natürlich dann ganz schnell nicht mehr lustig, beziehungsweise kommt da auch an meine gespeicherten Passwörter im Browser und. Wie wird das Thema Hacking-Sicherheit bei diesen neuen KI-Agenten in JAWS
gelöst? Also im Prinzip wird es nicht so sein, dass diese Funktion komplett eigenständig arbeitet. Also man wird ihr auch keine Passwörter oder Benutzernamen mitgeben können. Das soll nicht sein. Es wird auch im Moment ist auch, also es ist auch nicht wie bei, keine Ahnung, Claude oder so, dass man direkt aufs Dateisystem Zugriff hat, sondern es ist wirklich so gedacht, dass der Benutzer eigentlich das Zepter selbst in der Hand behält und nur eine bestimmte Aufgabe, die er halt nicht machen kann, weil es halt nicht barrierefrei ist, was dann halt, die dann weiter delegiert und was auch ja trotzdem, wir sind ja auch mit TBGI, also mit einem anderen Konzern, Teil in der Barrierefreiheitsentwicklung. Also ist, dass diese KI-Funktion genauso wie auch vor Jahren das OCR von PDF soll trotzdem nicht irgendwelche Leute davon entbinden, ihre Anwendungen oder ihre Webseiten nicht barrierefrei zu gestalten, sondern das ist halt einfach so ein Notanker, den man dann hat. Also es wird kein Open Claw oder sowas werden, definitiv nicht.
Also einfach eine Brücke im Endeffekt, bis sozusagen die barrierefreie Technik aufgeschlossen hat. Aber ist natürlich wirklich ein Meilenstein, weil da warten natürlich viele Leute, ich gehöre da auch dazu, schon seit vielen Jahren drauf. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn da im Endeffekt jetzt gerade auch, wo ja sich unsere Arbeit immer mehr auch in Web-Apps oder eben in ja manchmal halt eben sehr schnell abgedatete und dann nicht 100% barrierefreie Apps erstreckt. Ein wunderschönes Beispiel ist hier der Apple-Kalender im Web, der an sich den Anspruch hegt, barrierefrei zu sein. Wenn das doch nur wäre. Also das ist dann immer so, ich denke mir das immer, mein Workaround ist da immer jetzt, ne? Ich nehme mein Handy, gucke mir die Tage an, schaue, welche Terminslots habe ich frei und trage sie dann am PC ein, weil es mir übers Handy einfach zu lang dauert, wenn ich jetzt nicht gerade schnell die Braillezeile umschalten will. Aber das ist natürlich dann auch eine Sache. Mit diesem JAWS-Agenten kann man natürlich dann auch sagen, okay, ich habe den Tag ausgewählt, welche Termine habe ich an diesem Tag? Also das ist natürlich, sind natürlich unglaublich viele Anwendungsfälle, wo ich ganz klar sage, da kommen wir jetzt an einen Punkt, wo natürlich JAWS dann auch wieder ein echtes Alleinstellungsmerkmal anpackt. Das ist wie damals 2020, als das OCR kam. Das war erstmal ein Meilenstein 2020. NVDA konnte sowas einfach nicht damals. Und ich finde dann, das sind immer so die Momente, wo ich sage, ja, da sieht man halt einfach auch, wo die Gelder hinfließen. Denn Entwicklung, und das muss man halt sagen, wenn sie stetig und beständig sein soll, dann kostet sie einfach auch Geld. Haben Sie, Herr Ludwig, abschließend noch was, was Sie unseren Hörern gerne mitgeben würden?
Nö, eigentlich denke ich, wir haben alles gut abgedeckt und die Kontaktmöglichkeiten sind ja da. Sie sind dann erstmal ja immer der Ansprechpartner für Ihre Kunden und ich will vielleicht nochmal sagen, wir sind wirklich, also wir sind jetzt, ich bin natürlich für die Optelec-Kunden auch durchaus erster Ansprechpartner, aber ansonsten sind wir für JAWS oder sind für JAWS-Nutzer, die JAWS bei ihrem Händler erworben haben, ist immer erstmal der Händler der erste Ansprechpartner. Wenn der nicht weiterkommt, dann wendet er sich an uns. Und was ich auch nochmal sagen will, ist, wenn man in der Mailingliste, in der JAWS-Mailingliste aktiv ist, wir sind da drin, wir können aber da nicht alles lesen. Das heißt, wenn ich dort einen Fehler melde, ist der im Prinzip nicht gemeldet. Das heißt, ich habe den zwar mit den anderen Leuten geteilt, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass wir den bearbeiten.
Genau, deswegen auch immer ganz wichtig, also es gibt den Ausdruck, geh zum Schmied und nicht zum Schmiedchen. Ne? Also das ist in dem Fall tatsächlich so, wenn es um wirkliche Fehler geht, dann sollten die auch immer direkt an euch gemeldet werden.
Genau, und dann auch mit Angabe der wichtigen Sachen. Das ist natürlich auch, kann man nicht von jedem erwarten, man muss dann halt öfters mal nachfragen, aber es ist halt schon wichtig, einen Fehler möglichst präzise, ich mache Schritt A, Schritt B, dann erwarte ich das, es passiert aber das und nicht sehr, nicht so unspezifisch, dass man sich sozusagen alle Infos selbst die Version nicht genannt wird oder so, ne, dass man im Prinzip eigentlich gar nichts in der Hand hat. Da kann man natürlich dann auch nichts machen und das vergrößert sozusagen die Mühen auf allen Seiten, weil wir müssen dann wieder Mails schreiben, der Kunde muss 10-mal antworten. Und bevor wir das dann, also ich kann zum Beispiel nur einen Fehler einstellen, wenn ich ihn selbst reproduzieren kann oder nach, also richtig belastbare Eckdaten habe von jemanden, der es reproduzieren kann. Ich kann es vielleicht nicht, weil ich das System nicht habe oder was auch immer. Aber ich kann dort halt auch nicht leichtfertig Sachen einstellen, die irgendjemandem mal vielleicht passiert sind, wo man aber gar nicht weiß, woran lag das jetzt eigentlich.
Super. Dann möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und die vielen interessanten Infos bedanken, Herr Ludwig. Es hat riesig Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke auch.
Ja, und an euch gilt natürlich wie immer, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, abonniert den Smütek, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, wo ihr uns findet. Kontaktdaten gibt es auch gleich nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und selbstbestimmt. Euer Jockel Joachim Schulze.
Smütek, Smütek, er ist wieder da. Endlich gibt's was Neues, das ist wunderbar. Smütek, Smütek, Trends und Technik satt. Endlich neuer Podcast, der einfach alles hat. Endlich neuer Podcast, der einfach alles hat.
Schulze, IT-Schulung und Dienstleistungen. Dein Spezialist für Audioanleitungen, Schulung, Fernwartung und Fritzbox-Optimierung. Mehr Infos findest du auf www.schulze-graben.de.